Schön, hörst du hier den Podcast vom Christlichen Treffpunkt Zug. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit. Wilfein Orsten, wir haben schon gehört, musikalisch haben wir es gesungen. Ostern, da geht es ja nicht um Schokoladehasen, auch wenn ich die sehr gerne habe. Nicht um die Eier, auch nicht um den Ausflug ins Tessin, der sich dieses Jahr sowieso nicht rendiert. Sondern weil Gott Mensch wurde und die ganze Menschheitsgeschichte veränderte. Mit dem, was er vor 2000 an Ostern gemacht hat. So, dass man das sogar in der Geschichtsschreibung lesen kann. Oder wenn eine Jahrzahl, da liest man ja BC und AC. BC und AC, genau. Vor allem im Englischen. Und das heißt bevor Christus und nach Christus. Christus hat das Weltgeschehen verändert. Etwas ist passiert. Und wir lesen das. Im 1. Korinther 1, 23 steht da, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft ein Ärgernis und für die anderen Völker völliger Unsinn. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, wenn du diese Geschichte hörst von Jesus. Was du denkst über diese Geschichte. Für einige steht da, ist es ein Ärgernis, Blödsinn, ja fast schon Gotteslästerung. Da gibt es einen Gott, der sich umbringen lässt. Was ist das für ein Gott? Das kann doch nicht sein. Oder andere regen sich einfach auf. Ich brauche doch diesen Gott nicht. Ich habe mein Leben selber im Griff. Ich kann das. Ich kenne diese Botschaften gut. Im Alpha-Kurs, so ein Glaubensgrundkurs, den wir hier machen, da höre ich diese Antworten oft von Menschen. Oder wenn ich auf der Straße oder in der Feuerwehr oder wo ich mit Menschen unterwegs bin, mit ihnen über den Glauben spreche, das sagen die oft, das brauche ich doch nicht. Ich brauche doch nicht einen Gott. Und wenn ich dann mit ihnen noch über das Kreuz spreche, dass dieser Gott sogar für sie gestorben ist, dann sage ich, ja, sicher nicht. Ich habe es im Griff. Ich kann das. Aber ich denke eben, dieses Kreuz, dieser Jesus, was er da am Kreuz gemacht hat. Wenn du dich wirklich mit dem auseinandersetzt, dann macht das etwas mit dir. Und Raffi möchte dazu eine kurze Geschichte erzählen.
Mikrofon.
Nein. Oh, jetzt geht
es. Jetzt?
Ja.
Also ich habe mal von einem Mann gehört, der hat mir eine Geschichte erzählt. Ich kenne den Mann persönlich und mich hat die Geschichte zutiefst bewegt. Er hat erzählt, er sei als Austauschschüler, so als junger Mann, vielleicht mit 17 Jahren, ein Jahr in die USA gegangen. Er war dort noch nicht Christ, war mit Gott auf Krieg gefußt, hat eigentlich von Gott gar nichts gehalten. Also wenn er an ihn geglaubt hat, dann war er auf Kriegsfuß mit ihm. Und so ist er in die USA und ist dann zu einer christlichen Gastfamilie gekommen, wo er auch regelmässig mit in die Kirche musste. Und nachher hat es dort so einen Gastnachbar, sage ich dem, gegeben, oder hat er dem gesagt, er war so ein schwieriger Teenager, so ein Querulant, ein Rebell, einer, der jetzt nicht unbedingt als Sohn müsstest wählen haben, wenn du jetzt eine ruhige Kugel schieben als Eltern. Sag ich jetzt mal. Aber die haben den gern gehabt, die haben das Herz für den. Und die haben den eingeladen, so ein christliches Wochenende, wo er gar nicht gewusst hat, genau, um was es geht. Also, so wie es tönt, ist es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gegangen oder darum, mit der Liebe Gottes berührt zu werden. Und dann hat er erzählt, dann haben die mich dort hingeschleppt. Ich wollte zuerst gar nicht gehen, bin aber mitgegangen, denen zu lieb. Und nachher sind alle Angehörigen sind in die Kapelle gegangen. Also die sind alle dort hingefahren, sind alle ein paar Stunden gefahren, an einem wunderschönen Ort. Das sind alle Angehörige von diesen Teenagern, die in das Lager gegangen sind, in eine kleine Kapelle gegangen. Und dort hat sie in der Mitte ein grosses Holzkreuz gehabt. Er hat gesagt, das sei vielleicht etwa so gross gewesen. Und in diesem Holzkreuz hat es etwa 20 kleine Kreuzchen ausgeschnitzt gehabt. Und jede Familie hat für seinen Teenager ein kleines Holzkreuzchen gehabt, das sie ins Grosse reinstecken durften. Und dann sind alle aufgestanden, haben das Kreuz angelangt und haben mega gebetet für die Teenager und haben gleichzeitig das kleine Kreuzchen ins Grosse Kreuzchen reingesteckt. Und der junge Mann, der mir das erzählt hat, hat gesagt, weisst du, Raffi, ich habe dann nicht gewusst, was ich machen soll. Ich wollte auf keinen Fall auffallen. Aber ich dachte, wenn ich sitzen bleibe, falle ich auf. Und beten habe ich aber auch nicht wollen. Ich glaube, ich habe an Gott gar nicht geglaubt. Und dann bin ich einfach aufgestanden, bin zu dem Kreuzführer gelaufen und habe meinen Töpen auf das Kreuz gehabt. Und nachher ist etwas passiert. Ich habe die Liebe Gottes so krass erlebt. Mir sind nur noch Tränen gekommen. Ich bin auf die Knie gegangen, habe gebrüllt vor Freude. Ich hatte überall Hühnerhaut. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich irgendwie 7 verschiedene Drogen gleichzeitig konsumiert hätte. Aber im positiven Sinn. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich habe so eine Liebe, so eine krasse Liebe und so eine Gnade habe ich noch nie erlebt. Und ich habe genau gewusst, meine Sünden sind mir vergeben. Und diese Person bin ich.
Genau, das Kreuz, das alles verändert. Raffi durfte es ganz plastisch, praktisch erleben, als er da dieses Kreuz berührte. Ich denke, es liegt da nicht, jetzt muss jetzt niemand nach vorne kommen und das Kreuz berühren, sondern ich denke, es geht um diese Berührung im Herzen. Und ich möchte mit euch heute diesem Kreuz etwas nachspüren. Ich werde heute nicht so sehr über die Auferstehung reden, sondern ich möchte heute wirklich beim Kreuz bleiben. Und ich möchte dazu noch einen anderen Text lesen. Es steht im 1. Korinther 15, 1-3. Wir werden heute ein paar Bibelstellen miteinander anschauen. Ich lese sie euch gerne vor. Ihr könnt es genießen. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch keinen Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich euch so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus in Übereinstimmung mit der Aussage der Schrift ist für unsere Sünden gestorben. Diese Stelle da im Korinther. Das Evangelium ist ein Wort, ich weiß nicht, was es für dich bedeutet. Andere Übersetzungen schreiben da auch die gute Nachricht. Und er schreibt, das soll die Grundlage unseres Lebens sein. Das Evangelium, das, was uns hilft, das Leben zu gestalten, von dem Evangelium, dass wir uns Erlösung, Rettung, Hoffnung versprechen. Und die Frage, die ich dir gleich am Anfang stellen möchte, ist, was ist dein Evangelium? Von was versprichst du dir Rettung? Wo versprichst du dir Kraft von? Was gibt dir Hoffnung? Auf was baust du dein Leben? Ist es dein Lohn? Ist es deine Karriere? Ist es deine Sicherheit? Ich möchte dich auch heute Morgen ein bisschen herausfordern. Sag nicht so schnell, ja Jesus, Halleluja. Sondern spür mal ein bisschen in dich hinein. Ein guter Indikator dafür kann sein, worüber machst du dir am meisten Sorgen? Sind es deine Finanzen? Dein nächster Karriereschritt? Deine Kinder? Und bitte versteht mich nicht falsch, es ist ja nicht per se schlecht. Aber ist das das, wovon du dir letztendlich Rettung erhoffst? Und was ist dann, wenn das wegfällt? Wenn das nicht mehr da ist, wenn du die Stelle verlierst, die Kinder ausziehen? Er schreibt da in unserem Text, dass das Evangelium die Grundlage sein soll unseres Lebens. Und da meint er wirklich dieses Evangelium von Jesus Christus. Das schon jetzt in unserem Leben Raum einnehmen will. Aber dass auch ein Versprechen da ist für ein Leben in alle Ewigkeit. Und da geht es eben nicht nur darum, von was wir gerettet wurden, das kommt da auch vor, von der Sünde. Aber die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen sollten, ist, ja, für was sind wir denn gerettet worden? Und Sünde ist ja auch so ein schwieriges Wort. Und wir denken als allererst immer gleich an moralische Verfehlungen. Sexuelle Ausschweifungen, Stehlen, Lügen, all diese Dinge. Aber könnte es sein, dass er da mit der Sünde auch noch mehr meint? Wenn er da schreibt, ja, in Übereinstimmung mit der Aussagen der Schrift. Ist da noch mehr drin in dieser Sünde? Und ich möchte heute mit dem ein bisschen nachspüren. Von was und zu was hat uns Christus an Ostern vor 2000 Jahren befreit? Jetzt müssen wir ein bisschen einen längeren Text nachlesen. In Jesaja 53, lehnt zurück. Ich lese ihn euch gerne vor. Ihr dürft euch einfach entspannen. Jesaja 53, 4 bis 8, da steht: In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihn aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Wenn sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber noch Gedanken? Ich denke, für mich eines der eindrücklichsten Ostertexte. Er wurde ein paar hundert Jahre geschrieben, bevor Jesus das dann am Kreuz erfüllte. Und es beschreibt ziemlich präzise, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und das ein paar hundert Jahre vorher. Und ich finde das so beeindruckend. Er hat die Krankheiten und Schmerzen, die wir verdient hätten, auf sich genommen. Die Konsequenzen unseres Fehlverhaltens. Und gerade im Alten Testament war es viel so, wenn Leute verfehlen, wenn sie Blödsinn gemacht hatten, dann waren die Konsequenzen davon Krankheiten und Schmerzen. Und so war ihr Ungehorsam, ihre Schuld, die sie da auf sich geladen haben, ihr Egoismus, ihre Selbstzentriertheit, ihr Stolz. Und dieses Volk hat so wie eine große Schuld auf sich geladen. Und so musste Jesus sterben. Ja, was war denn wirklich die Schuld dieses Volkes? Wollen wir dem noch ein bisschen mehr nachgehen? Was war denn ihr Versagen? War das jetzt einfach moralische Geschichten? Oder hat das Volk da noch mehr versagt? Ich nehme euch noch einmal mit in eine Stelle. Was war denn eigentlich die Idee Gottes für sein Volk? In 2. Moses 19, 5 bis 6 steht wunderschön: Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Gott spricht da direkt zu seinem Diener Mose und gibt ihm einen Auftrag und sagt ihm, was er seinem Volk sagen soll, dass sein Volk ein königliches Volk sein sollen, eine Nation von Priestern und Priesterinnen, die für die ganze Welt ein Zeugnis sein soll, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Das war die Idee von Gott für sein Volk. Das war sein Traum für sie, dass sie da unterwegs sind. Und die Welt sagt, wow, schau mal, das Volk Israel, die sind mit Gott unterwegs. Ich will das auch. Was die mit Gott erleben. Dieser Segen, den Gott für sie bereit hat. Und wenn ihr das Alte Testament liest, dann lest ihr da, wie das Volk kläglich scheiterte. Immer wieder suchten sie ihre Hilfe an anderen Orten, bei anderen Götzen, bei anderen Völkern, bei anderen Königen, aber nicht bei ihrem Gott. Sie hörten nicht auf seine Stimme. Und so mussten sie letztendlich auch die Konsequenzen davon tragen. Und so war ihr Versagen nicht so sehr das Moralische, das auch. Aber ihr Versagen war, dass sie nicht in der Berufung drin lebten, die Gott für sie hatte. Dass sie nicht in der Fülle als Könige, Priester durch diese Welt gingen und ein Zeugnis waren für die Nationen um sie herum. Und so, wenn wir diesen Text im 1. Korinther gelesen haben, die Sünde, das ist nicht so sehr das moralische Versagen, auch des Volkes Gottes, nicht das auch. Aber die Sünde ist viel breiter. Es ist, dass sie nicht in der Fülle, in dem drin lebten, das Gott für sie hat. Und so das Wort Sünde heißt, auch kommt vom Bogenschießen her. Sie haben das Ziel verfehlt, das Gott für sie hatte. Sie lebt nicht in der Fülle drin, das Gott ihnen schenken wollte. Und so nimmt das Neue Testament im 1. Petrus das auch auf. 1. Petrus 2,9. Ihr jedoch seid das vom Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Dieser Gedanke, dass wir im Alten Testament noch die Israeliten und durch Jesus, durch das, was er am Kreuz getan hat, hat er es aufgetan für alle Menschen, die er einlädt, in diese Berufung hineinzukommen, die er für sie hat, als königliche Priester. Und sie ein Zeugnis sein sollen für die Menschen um sie herum. Und dass die Menschen an ihrem Leben etwas von der Herrlichkeit, von der Größe, vom Segen, von der Liebe Gottes erkennen sollen. Und dass sie in ihrem Leben etwas sehen, was Gott für sie bereit hat. Wie Gott die Menschen beschenken will. Zeugen sein. Zeugen sein. Und das erinnert uns doch an den Missionsbefehl, wo Jesus ihnen sagt, hey, vielen Dank, Lukas. Schau, ob es hilft, am Krötli. Danke. Sorry, dass ich da vor euch trinke. An was hältst du dich? Woran klammerst du dich? Was gibt dir Hoffnung? Auf welche Stimmen hörst du? Von welchen Stimmen erhoffst du dir Sicherheit? Ist es von deiner Netflix-Serie, die dir Trost und Zuversicht gibt? Ist es dein Gerechtigkeitssinn? Wo hoffst du dir Hoffnung? Dein Lohnkonto? Was gibt dir Hoffnung? Denn wir Menschen, wir wurden in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Gott hat uns als seine Ebenbilder gemacht. Also sucht der Mensch immer etwas, das ihm Wert gibt. Weil wir sind so gemacht, wir können gar nicht anders. Und wenn ich das nicht in Gott finde, der mir meinen Wert zuspricht, dann suche ich es irgendwann an einem anderen Ort, sei es im Partner, sei es in irgendwelchen anderen Dingen. Und Gott sagt, hey, wende dich mir zu. Ich habe das alles für dich. Ich habe dich gemacht. Es kennt dich niemand so gut wie ich. Und niemand liebt dich so sehr wie ich. Und wie wurde das möglich, dass wir eben zu diesem Gott so kommen können? Und da müssen wir noch einmal zu diesem Jesaja-Text gehen. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Wie schön beschreibt das nicht auch heute unsere Zeit? Der Individualismus, der völlig um sich greift. Jeder will sein eigener Gott sein und selber bestimmen, was Recht und Unrecht ist. Und wehe, du sagst jetzt jemand, das ist jetzt aber nicht so gut. Ja, solange das niemand darunter leidet, darf ich alles machen. Ist so ein Slogan, den ich immer wieder höre. Und jedes macht sein eigenes Ding. Wie Schafe, die sich verlaufen haben. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen hier auch verlaufen. Weißt nicht mehr, was gibt dir Halt? Vielleicht hast du gerade deinen Halt verloren, deine Stelle verloren, dein Lohn wurde gekürzt oder weiß ich. Und du fühlst dich haltlos, ziellos, orientierungslos. Und in das hinein kam Gott. Ihn aber hat der Herr unsere Schuld aufgeladen. Und dieser Ihn, der hat einen Namen und der heißt Jesus Christus. All deinen Egoismus, dein eigenes nach Gerechtigkeit, nach Liebe, all diese Dinge, die du dann nachjagst, die ja per se nicht schlecht sind. Aber Gott möchte da hineinkommen und das auf sich nehmen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird. Und er braucht da starke Bilder, unglaubliche Bilder. Ich meine, was symbolisiert etwas Unschuldiges mehr als so ein Lämmli? Etwas, das völlig unschuldig ist, das du einfach nur knuddeln willst. Weil es so süß ist. Und er braucht da dieses Bild. Genauso war Jesus. Er war völlig unschuldig. Völlig. Er hat nie versagt. Und wenn ich jetzt an mein Leben denke und mein Versagen, boah, das ist so viel. Und wie befreiend ist das, dass ich das Gott abgeben kann, weil er es auf sich genommen hat, weil Gott als Jesus in diese Welt kam, in diese Symbolik dieses Lammes, das völlig schuldlos war. Und wenn wir dann den Text weiterlesen, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldet er alles schweigend, ohne zu klagen. Er nahm deine ganze Mist, deine ganze Verfehlung, deinen ganzen Egoismus, deinen ganzen Stolz, deine ganze Selbstsucht auf sich. Und er sagt, hey, come on, gib's mir. Gib's mir. Ich durfte gerade erst in der Seelsorge jemanden durfte mir über seine Schuld sprechen. Und er hat sie Jesus abgegeben. Und da habe ich gesagt, so, und jetzt, wenn wir Jesus unseren Mist geben, dann frag Jesus, was er dir dafür zurückgibt. Und er hat mir dann erzählt, wie er einen Schlüssel gekriegt hat. Den Schlüssel für seine himmlische Wohnung. Und er hatte etwas Angst vor der Ewigkeit, von dem, was kommt. Und Jesus gibt ihm den Schlüssel für diese Wohnung. Und plötzlich kam eine Zuversicht in ihm. Und wenn wir Jesus unseren Mist abgeben, das loslassen, und das dürfen wir, und das befreit, denn wenn du nachtragend bist, wer trägt es? Und genau wegen dem ist er gekommen und er hat es genommen. Mitten in der Zeit seiner Haft und des Gerichts erfahren, erteilte ihn den Tod am Kreuz. Eine der brutalsten Hinrichtungsmethoden der damaligen Zeit, wo du ganz langsam stirbst, brutalst dich beschreibe es jetzt nicht. Weil eben schon das Volk Gottes, es ging so in die Irre und hat so komplett versagt. Und die Konsequenz unseres Versagens ist immer der Tod. Keiner von uns lebt ewig. Aber wir dürfen das Jesus abgeben. Und er gibt uns dafür ein Leben in Ewigkeit. Aber es liegt an uns, ob wir es ihm abgeben wollen oder an dem festhalten wollen. Und ich finde es so schön, oder? Die letzte Frage. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber noch Gedanken? Ich war diese Woche in einem Laden und da war ein junger Mann, der mich bedient und der hat ein Kreuz hier tätowiert. Und dann habe ich ihn gefragt, wow, du hast ein Kreuz hier, was bedeutet das für dich? Er hat mir gesagt, dass er katholisch ist und nicht so viel in die Kirche geht. Und wir hatten so ein schönes Gespräch über den Glauben. Und er hat gesagt, ja, er hat eben so Rückenschmerzen. Da habe ich gesagt, hey, ich glaube, ein Gott, der auch verstanden ist, deshalb feiern wir Ostern, darf ich noch für ihn beten? Er hat gesagt, ja, okay. Und dann habe ich für ihn gebetet. Aber Gott will hinaus in diese Welt wirken. Und das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Hier kannst du deinen Mist abladen. Und er schenkt dir Leben. Aber nicht für dich. Und dass wir stolz werden, und das gibt es manchmal auch, wir Christen sind dann so stolz und sagen, ja, wir sind auch sieben sicher. Nein, hey, sorry, ist alles geschenkt von Jesus. Sondern, dass wir es weiterschenken. Dass wir es weitergeben. Und diese Idee dieser königlichen Priester, das geht durch die ganze Bibel hindurch. Das kommt sogar in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel kommt es wieder vor, in Offenbarung 1, 5, da steht, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unserer Sünde erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschen, Königen in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Wenn du diese Botschaft vom Kreuz annimmst für dein Leben, dann macht er dich zu einem heiligen Priester, zu einem königlichen Priester. Dann erlöst er dich von der Last deiner Sünde. Und er macht dich zu einem Mitarbeiter für sein Reich. Und wenn wir unser Vater beten, das kennen die meisten von uns, unser Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann ist das immer auch ein Arbeitsauftrag für uns. Dass wir mithelfen sollen, wo Gott uns auch immer hinstellt, dass wir mithelfen, dass da etwas mehr von Gottes Reich sichtbar wird, dass wir mithelfen, dass Gerechtigkeit passiert, dass Wiederherstellung passiert und dass Menschen diesen Jesus kennen. Aber oft beschränken wir es nur so, wir müssen Menschen zu Jesus führen. Aber ich glaube, Gottes Reich, diese königliche Priesterschaft ist viel weiter. Aber nehmen wir dieses Geschenk an. Leben wir, lebst du als königlicher Priester? Und jetzt weiß ich, für uns ist das vielleicht ein etwas schwieriger Begriff, königlicher Priester. Und Priester, gerade in der heutigen Zeit, ist ja auch etwas negativ belastet. Weil wirklich auch viele unschöne Dinge da passiert sind. Ganz schlimme Dinge. Und deshalb habe ich mir überlegt, wie könnte ich das euch erklären, diese Priesterschaft und so. Ein Bild, das mich schon länger beschäftigt hat, hier auch schon darüber gesprochen, ein anderes Bild. Und sorry, es ist nicht das der Bibel, es ist meines. Und es ist das eines Gastgebers. Und vielleicht kannst du mit dem mehr anfangen als mit einem königlichen Priester. Aber wenn wir Gastgeber sind, dann kennen wir den Chef. Und wir setzen alles daran, den Menschen, wo Gott uns hingestellt hat, mitzuhelfen, dass sie sich wohlfühlen. Und damit meine ich nicht nur Gastgeber, wenn wir Leute zu uns nach Hause einladen, sondern ich möchte das weiterfassen. Wo immer wir Gott hinstellen, wir kennen den, der diese Welt gemacht hat und wollen mithelfen, dass die Welt wieder so ist, wie er es gemacht hat. Wo negativ über andere geredet wird, da stehen wir hinein und sagen, hey, come on, das war nicht die Idee von Gott. Gott macht das anders, wo Ungerechtigkeit passiert, wo Verleugnungen passieren, wo Menschen leiden, sie da hineinstehen, wo Menschen Krankheiten haben, sagen wir, hey, wir haben einen Gott, der diese Krankheit mit ans Kreuz gemacht hat und ich werde für dich beten. Wir wollen Gastgeber sein. Und wenn wir in Not bei Menschen sind, dann dürfen wir zu unserem Chef gehen und sagen, hey Chef, come on, Papa, schau mal, was da läuft in unserem Quartier, in unserer Arbeit, in unserer Kirche. Ist nicht gut. Greif ein. Wir sind Gastgeber, wir übernehmen Verantwortung. Hier am Morgen, wenn Leute kommen, gehen wir auf sie zu. Hey, so cool bist du hier. In der Welt, wo immer dich Gott hingestellt hat, du bist Gastgeber. Und Gott möchte, dass wir da unsere Mentalität verändern und nicht überall das Gefühl haben, am Sonntagmorgen, ich möchte bedient werden, in der Arbeit draußen, ich möchte bedient werden, in der Familie, ich möchte bedient werden, sondern ich will mich verschenken. Und natürlich, bitte, hört mich nicht falsch, nicht ins Burnout gehen. Der Vers ist klar, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott als allererstes, aber da gibt es noch das ganz kleine wie dich selbst. Und das macht man eine feine Linie. Aber Gott möchte, dass wir da hineinkommen. Und ich denke, das ist die große Sünde. Nicht nur das, vielleicht auch und oftmals leider auch das Moralische. Aber dass wir nicht in diese Berufung drin leben, die Gott für uns parat hat. Dass die Menschen an unserem Leben keinen großen Unterschied sehen, an den Leben um die Menschen um sie herum. Wenn wir nicht in der Fülle, im Bewusstsein drin leben, das Gott für uns hat. Und Gott möchte uns heute an diesem Ostertag einfach wieder neu in das hineinnehmen. Dir zeigen, wie wertvoll du bist. So wertvoll, dass er als Jesus in diese Welt kam. Und all deine Gedanken von Wertlosigkeit, Unwürdigkeit, ich weiß nicht, was deine Gedanken sind. Es gibt ja wie diese zwei, dass man so, zwei Formen von Stolz, oder? Der Stolzer sagt so das völlig Überhebliche. Aber es gibt noch eine andere Form von Stolz, dass diese falsche Demut. Ja, ich auch. Und beides ist Stolz. Und Gott sagt, komm on, gib's heute Morgen mir. Und werde frei. Damit du hinausgehen kannst in diese Welt als königlicher Priester oder eben als Gastgeber. Und dich verschenkst um die Menschen um dich herum. Damit mehr Himmel auf Erde sichtbar wird. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen, was ist deine Antwort auf das Kreuz? Und wir gehen jetzt zusammen ins Abendmahl. Und das ist wie so ein Ort, wo man eben auch Antwort geben kann. Wo du Gott sagen kannst, hey, es tut mir leid. Und vielleicht merkst du, hey, du musst zuerst mal das noch klären. Und da sind dann auch Leute, die gerne für dich beten. Und vielleicht merkst du, hey, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht so persönlich, wie das da vorne erzählt. Dann lade ich dich auch ein, lass für dich beten. Jemand kann dich beten und du kannst diesen Jesus in dein Herz einladen. Und dass du so eine Berührung hast, wie Raffi am Anfang erzählt hat. Und dein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Vielleicht macht es gleich zack. Und vielleicht ist es ein längerer Prozess, wo du merkst, hey, ich fange mich an, in Richtung Jesus zu bewegen. Ich möchte den noch besser kennenlernen. Und wenn du merkst, doch, ich möchte mich da auf den Weg machen, dann lass doch für dich beten, hinten oder mit deinem Freund, mit jemandem, der da ist. Aber wenn du spürst, nein, ich lebe in dem. Und ich will das heute am Abendmahl bekräftigen. Indem ich das Brot nehme und damit sage, danke Jesus, dass du symbolisch mit diesem Brot hier, der deinen Leib repräsentiert, für mich ans Kreuz gegangen bist. Für mich und aus mich. Und ich nehme diesen Traubensaft, der symbolisiert das Blut, das an meiner Stelle vergossen werden müsste. Hast du es vergossen, Jesus. Und ich bin Teil deines neuen Bundes. Und ich darf mit dir in diese ganze Fülle und Berufung hineinkommen und hilf mir das, dass ich das noch mehr kann. Und ich will das heute bewusst zu mir nehmen. Und ich möchte dazu einen Text lesen aus 1. Korinther, der das so wunderschön beschreibt. 1. Korinther 11, 23 bis 26. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wurde. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von diesem Brot esst, dann ruft euch Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Essen Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. So, wenn du merkst, doch, das will ich heute tun, dann lade ich dich daran ein. Es wird 3 Tische haben, wo Leute stehen werden, die euch gerne das Abendmahl geben. Und du merkst, hey, ich bin mir dessen noch gar nicht so bewusst. Ich muss das selbst noch für mich klären. Dann darfst du auch sitzen bleiben. Und wenn du merkst, ich brauche noch Gebet, da gibt es noch Dinge, die ich klären musste, darfst du auch nach hinten gehen und für dich beten lassen. Und ich möchte jetzt noch für das beten und dann wird die Band nach vorne kommen und dann anfangen zu spielen. Und wenn du merkst, darfst du zu einem dieser Tische gehen oder nach hinten gehen, was für dich dran ist. Aber ich bete noch. Danke, Jesus, für Ostern. Danke, bist du für mich, für uns ans Kreuz gegangen. Hast du alle Schuld, all unsere Verfehlungen mit ans Kreuz genommen. Damit ich frei werden dürfen. Frei von jeder Schuld, reingewaschen durch dein Blut, Jesus. Und ich bitte dich auch, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und uns zeigst, was das bedeutet, Herr. Es ist so unglaublich, was du getan hast, Jesus. Und danke, dass wir das jetzt miteinander feiern dürfen. Dass du dieses Brot segnest heute Morgen, dass es uns zum Segen wird und dass wir uns erinnern dürfen, dass du das an meiner Stelle gemacht hast. Dass dieser Traubensaft uns zum Segen wird, weil du an meiner Stelle das Blut vergossen hast. Aber wir wollen auch proklamieren, hilf uns, dass wir königliche Priester sind. Gastgeber. Die mit dir zusammen mithelfen wollen, sich diese Welt verändert, dass noch mehr Himmel auf Erden kommt und dein Wille geschehen darf hier in dieser Welt. Danke, Jesus, für dein Mit- und Sein jetzt hier. Danke für deinen Heiligen Geist, der wirkt in unseren Herzen. Und wenn es noch Dinge gibt, die wir klären sollten, dann gib uns den Mut, das zu tun. Wir lieben dich, Jesus. Du bist so gut. Danke, dass du da bist mit deinem Frieden. Und dass auch deine Einladung da ist. Dass du Menschen heute einladen möchtest in diese Beziehung zu dir. Dass du ganz lieb rufst. Und wenn Menschen da sind, die diesen Ruf hören, dass sie dich einladen dürfen. Sie dich um Vergebung bitten dürfen für all ihre Sünden, ihren Egoismus. Und du dann in ihrem Leben Wohnung nimmst. Danke, Jesus, für dein Kreuz. Amen.